Er hat das abgelehnt. Dann sagen sie ihm, warum? Er sagt, das Kind hat das erreicht, nur nachdem man ihn angestrengt hat und ihn Dingen auferlegt hat, die er eigentlich nicht leisten kann. Und man hat das gemacht. Deswegen, er sagt, Milde und Rifq. Alles kommt mit der Zeit. Und deswegen, solche Dinge muss man auch, solche Techniken muss man wissen. Viele Leute beeilen sich in Kindheitszeit, ihre Kinder so viel von der Religion aufzuerlegen. Und dabei ist das nicht gut für sie. Erstmal, du tust ihnen Unrecht, wenn du ihnen über ein Niveau gibst. Das heißt, sie sind die ganze Zeit dabei. Du kannst ihnen ein Ritual machen, eine Zeit zum Lernen. Aber du musst sie nicht auf etwas erzwingen. Zum Beispiel, du musst Koran bis 7 Jahre alt. Oder du musst fasten. Oder du musst, das darfst du nicht. Sondern alles mit der Liebe und eine milde Art und was er schaffen kann. Aber man muss den Kindern ein Ritual geben, wo sie lernen müssen. Das, der Erste, der das eingeführt hat, Schulen für Kinder von morgen bis abends, ist Umar ibn Khattab. Er hat Amir ibn Abdullah al-Khuza'i, das ist ein Gefährte, er hat ihn eingestellt und bezahlt von den Schatzkammer des Staates. Er hat ihm eingestellt, dass er den Kindern beibringt. Und er hat ihnen auch Zeiten festgelegt. Nach Subh-Gebet bis zum kurz vor dem Mittag lernen sie. Lernen, lernen, lernen. Nach Subh, nach Fajr-Gebet. Und danach bis zum Asr. Dann haben sie Pause bis nach dem Dhuhr. Nach dem Dhuhr, das heißt, kurz vor der Dhuhr, bis Duha, also gegen 10 Uhr, 11 Uhr, fertig. Dann gehen sie nach Hause und da haben sie Pause und danach essen sie und beten sie auch Dhuhr und gibt es vielleicht Qailula. Aber nach Dhuhr geht es wieder bis zum Asr-Gebet. Und das jeden Tag. Aber eines Tages war Umar ibn Khattab auf einer Reise nach Nahen Osten und er kam wieder zurück. Als er zurückkam, kamen die Kinder ihn begrüßen und sich freuen, dass er wieder zurück ist. Und dann kamen Kinder von mehreren Dörfern am Donnerstag. Und dann sind sie in Medina, haben sie in Medina übernachtet bis Freitag. Und ab dieser Zeit hat er ihnen Wochenende gemacht. Donnerstag und Freitag, weil sie dort übernachtet haben, hat er gesagt, Donnerstag und Freitag gibt es keine Schule. Und deswegen 5 Tage haben sie gelernt, gelernt, gelernt. Und 2 Tage waren Donnerstag und Freitag als Weekend, als Wochenend von Umar radiallahu anhu festgelegt. Er sagt, man soll ihnen das beibringen. Al-Halal, Al-Haram und die Pflichten. Damit das in ihren Herzen sitzt und damit sie auch harmonisch damit umgehen und ruhig damit umgehen. Nicht auf einmal, dass sie das ablehnen und dann beginnen sie zu Isyan, das heißt ungehorsam zu werden. Ja, das muss man aufpassen. Deswegen, liebe Brüder, das ist für mich, für euch, mit unseren Kindern müssen wir mehr Milde in der Erziehung geben. Das heißt, mit milder Art, mit guten Worten, küssen, wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam seine Enkelsöhne geküsst hat und die Kinder geküsst hat. Ja, und mit wunderschöner Art und Weise. Und wenn sie nichts können, du kannst sie belasten, aber wenn es um Schaden und Unrecht geht, stopp. Es gibt ein paar Eltern, sie wollen von den Kindern ein hohes Niveau erreichen. Und dann auf einmal machen sie ihnen ein volles Programm. Von 8 Uhr bis vielleicht 8 Uhr, 12 Stunden am Tag. Und dann machen sie hier Schule, Sprachschule, das und Koran und jenes und das jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag. Das ist ein Unrecht gegenüber einem Kind. Denn das Kind muss auch spielen können, muss Zeit mit Freunden, mit Gesellschaft. Er muss auch draußen lernen, was geschieht im Leben. Im Leben muss er lernen. Er muss auch zu Hause die Nähe zu den Eltern auch fühlen. Und deswegen legt der Islam viel Wert drauf, dass wir ihnen beibringen, aber nicht ihnen auferlegen, was sie nicht leisten vermögen, zu leisten vermögen. Und dann sagt er, وَقَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَى الْقَلْبِ عَمَلًا مِنَ الْاَعْتِقَادَاتِ. Allah hat für das Herzen Pflichten auferlegt. Das heißt, gibt es innere Pflichten, kann man so sagen, zwischen Klammer, für das Innern, für das Herzen? Ja. Es gibt Pflichten, die du machen musst in deinem Herzen. Und das ist ja sein nächstes Kapitel. وَعَلَى الْجَوَارِحِ الظَّاهِرَةِ عَمَلًا مِنَ الطَّاعَاتِ. Und Allah hat Pflichten für die Organen Pflichten auferlegt. Von den Ta'at, das ist die Gehorsamkeitstaten. Und dann sagt er, وَسَأُفَصِّلُ لَكَ مَا شَرَطْتُ لَكَ ذِكْرَهُ بَابًا بَابًا. Und ich werde dir das, was ich erwähnt habe, ich werde dir das Bab nach Bab, Kapitel nach Kapitel erläutern. Und Bab in der arabischen Sprache, wenn man Tür. Es ist Tür. Und was ist Tür in der arabischen Sprache? Bab, wenn man linguistisch das Wort Bab sieht. Bab, huwa furjatun fi satir. Das heißt, ist eine Öffnung in einem gedeckten Bereich. Eine Öffnung in einem gedeckten Bereich. Wenn du reingehst, dadurch siehst du, was drinnen ist oder hinter diesem Schleier ist. Und deswegen sagen die Ulama, Bab, was Wissen angeht, draußen ist die Unwissenheit. Und wenn du in diese Tür reingehst, da ist Wissen. Das heißt, du musst in diese Tür reingehen. Deswegen macht er Kapitel, also Bab, Tür nach Tür. Du gehst Tür von Wudu. Das heißt, du bist draußen von Wudu. Wudu ist wie ein Haus jetzt. Du siehst nur die Tür. Wenn du das wissen willst, was in Wudu ist, dann musst du in diese Tür reingehen. Dann sagt er dir, dann komm in mein Kapitel rein. Das heißt das. Komm in mein Kapitel rein. Das ist ja linguistisch gesehen. Er sagt, ich habe dir das Bab erläutert. Und er hat hier mehr als 47 Kapitel. Bab, Abwab. Mehr als 47 Abwab, Türen, können wir das auch übernehmen, gegeben in seinem Buch. Und dann sagt er, ich werde das Kapitel nach Kapitel und Tür nach Tür bearbeiten, لِيَقْرُبَ مِنْ فَهْمِ مُتَعَلِّمِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. Damit das Verständnis zu den Lehrlingen leicht gemacht wird, inshallah. Und er sagt immer inshallah ta'ala. Ja, damit hier dadurch holt er den Segen von Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann natürlich betet er Allah ta'ala um Hilfe. Er sagt, وَإِيَّاهُ نَسْتَخِيرُ وَإِيَّاهُ نَسْتَخِيرُ وَبِهِ نَسْتَعِينُ. إِيَّاهُ von ihm heißt das. In Allah subhanahu wa ta'ala kommt von Istikhara. Und Istikhara, طَلَبُ الْخِيَرَةِ أو الْخِيَرَةِ طَلَبُ الْخِيَرَةِ. Das heißt, das Bitten um das Gute. Khair, Stachir, Istachir, Yastachir kommt von Khair. Und Khair ist Gutes, richtig? Und dieses Ist, Yastachir, immer Talab. Das heißt, du bittest um. Das ist Ist in der arabischen Sprache. Ja? Okay? Yastachir. Das heißt, ich bitte um das Gute. Und deswegen gibt es Istikhara-Gebet. Ich möchte diese Frau heiraten. Ich weiß nicht, ob sie gut für mich oder nicht. Dann Astakhirullah. Ich bitte Allah um das Gute. Muhammad s.a.w. hat uns diesen Hadith in Bukhari gesagt, wenn du vor einer Entscheidung stehst, dann geh und bete zwei Raka. Wasche dich und bete zwei Raka. Und sage, Allahumma inni astakhiruka. O Allah, ich bitte dich um das Gute. Astakhiruka bi'ilmik. Durch dein Wissen, weil er weiß. أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. Und ich bitte dich von deiner Kraft mir zu geben. Und dann sagst du warum. فإنك تعلم ولا أعلم. Denn du weißt, aber ich nicht. Das Verborgene. وتقدر ولا أقدر. Und du kannst und du hast die Kraft und die Macht, aber ich nicht. Ha? ولا أقدر. وأنت علام الغيوب. Und du bist der Wissende der verborgenen Dinge. Und dann bittest du, was willst du sagen? Allahumma in kunta ta'lamu anna fi zawaji min hadhihi al-mar'a khayrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri wa ajli amri wa ajli fayassirhu li wa barik li fi. O Allah, wenn du weißt, dass das Heiraten mit dieser Frau so und so für mich, für meine Religion, für meine Zukunft und für mein Leben gut ist, dann ermögliche mir das يسره لي وبارك لي فيه und segne mir das. Und wenn du ist egal, kannst du stoppen, wenn du willst. Stopp erstmal Kamera. Inshallah. Jetzt kannst du weitermachen. Also, und wenn du dabei Schlechtes siehst, oh Allah subhanahu wa ta'ala, entferne das von mir und entferne mir von dem und schreibe mir das Gute, wo es gibt und lasse mich zufrieden mit dieser Entscheidung. Das hat er auch gesagt, wa iyyahu nastakhir, das heißt der Sheikh, bevor er dieses Buch geschrieben hat, er hat Istikhara gemacht. Auch wenn er weiß, dass das gut ist, aber vielleicht ist das nicht gut. Nicht jede Sache, was gut ist, ist auch gut. Ja? Deswegen bei jeder Gelegenheit, die Sahaba radhiyallahu anhum haben das auch du kannst das ausmachen. Die Sahaba radhiyallahu anhum haben das sogar gemacht bei Kleinigkeiten. Auch wenn sie Salz kaufen wollen, hat nichts oder weiß, er macht Istikhara. Übertreiben an Istikhara. Und Istikhara-Gebet kann man auch ohne Gebet machen. Ja. Manchmal hast du nicht die Möglichkeit zu beten. Und du stehst vor einer Entscheidung. Und du musst das jetzt machen. Bei einer Behörde sagt dir jetzt, du musst das unterschreiben oder überleg dir das zum Beispiel. Dann machst du Istikhara. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa sa. Mach Dua und dann mach das. Ja? Und wie macht man Istikhara? Istikhara ist, ich stehe vor einer Entscheidung. Eigentlich möchte ich diese Frau heiraten. Eigentlich wollte ich nach Hamburg verreisen. Aber ich weiß nicht, ob das gut ist. Dann mache ich Istikhara und gehe. Ich mache Istikhara und was mache ich? Ich gehe, weil ich ja vorhatte, das zu machen. Wenn es schlecht ist, Allah subhanahu wa ta'ala macht etwas, dass ich davon gehindert werde. Entweder findest du keine Reservierung im Zug und du gehst nicht nach Hamburg. Oder, das ist nur ein Beispiel. Oder diese Frau passiert mit ihr was oder mit dir etwas, das du nicht merkst. Also es passiert was. Aber sei sicher, dass deine Entscheidung in Allahs Hand liegt. Und du musst zufrieden sein. Und egal was passiert. Egal. Du musst das geben und danach ruhig und zufrieden dabei sein und wisse, dass das Gute drin steckt. Manchmal ist man geprüft mit dieser Entscheidung. Es ist gut. Es ist gut für dich. Denn du hast das bei Allah subhanahu wa ta'ala gelassen und Allah wollte das für dich. Dann ist das gut. Und subhanallah, was Istikhara für ruhige Gefühle schenkt, dem Gläubigen schenkt. Man ist ruhig in seinem Leben und in seinen Entscheidungen. Und besonders diejenigen, die viel Arbeit haben und Business und kaufen und verkaufen und jenes und so. Wenn sie immer das mit Istikhara machen, Allah ta'ala segnet ihnen ihren Handel. وَبِهِ نَسْتَعِينَ Das heißt, und von ihm bitten wir um Hilfe, bevor er macht. Und dann sagt, وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ Und الحول, das heißt Änderung des Zustandes. Es gibt keine Änderung, was geschieht. Und es gibt keine Kraft, außer von Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, dein Zustand wird sich nicht zum Guten oder zum Schlechten ändern, oder deine Kraft bekommst du außer von Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, diesen Satz, liebe Brüder, wenn derjenige, der dieser Satz immer liest und sagt, bi'idnillah, Allah subhanahu wa ta'ala entfernt von ihm die Armut. Er wird nie arm. Das sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und 90, in einem anderen Hadith, 70 Krankheiten, x Krankheiten. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله ها رسول الله صلى الله عليه وسلم sagt لا حول ولا قوة إلا بالله تدفع 90 بلاء أدناها اللمم لا حول ولا قوة إلا بالله macht oder entfernt von dir 90 Arten von Krankheiten und die niedrigste davon Die niedrigste davon, Al-Lamam. Was ist Al-Lamam? Das ist, wenn man geistig behindert wird. Wal-Iyadu Billah. Wenn man seinen Verstand verliert. Ja? Bit la hawla wa la quwwata illa billah. Wenn du das sagst, 90 Arten, in anderer Hadith, 70 Arten von Krankheiten, x Krankheiten, Allahu alam, welche Krankheiten, davon wirst du geschützt. Und Muhammad s.a.w. sagt, La hawla wa la quwwata illa billah, Kanzun min kunuzil Jannah. Das heißt, لا حول ولا قوة إلا بالله ist ein Schatz von den Schätzen des Paradieses. Ja, Rahmakallah. Ein Schatz. Und in einem anderen Hadith, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt zu Abdullah ibn Mas'ud, soll ich dir erläutern und erklären, was la hawla wa la quwwata illa billah heißt? Er sagt ihm, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Ja, 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 mach das. Er will ihm was beibringen. Dann sagt er ihm, das heißt, la hawla, la hawla ala ma'asiyati Allahi illa billah wa la quwwata ala ta'ati Allahi illa bi'inayati Allah. Das heißt, es gibt keine Kraft und kein Können gegenüber die Sünden, außer mit der Hilfe Allahs. Das heißt, wenn die Sünde kommt, denkst du, du hast die Kraft von dir aus, dass du die Sünde wegmachst? Nein, es ist nur von Allah subhanahu wa ta'ala. Und der zweite Satz, und es gibt keine Kraft von dir, wodurch du die guten Taten verrichtest, außer von Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, das Schlechte wegzumachen von uns, ist von Allah. Eine Unterstützung von Allah. Und das Gute zu machen, Hasanat, es ist auch von Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen sagt der Sheikh auch hier, auch wenn ich dieses Buch schreibe, La hawla wa la quwwata illa billah, das heißt, alles ist von Allah subhanahu wa ta'ala und er hat mich dabei unterstützt. Und er beendet seine kleine Einführung, indem er sagt, Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyihi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Und hier sehen wir, wie die A'imma, das ist ein Imam von dritten Jahrhunderts, er sagt, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Und wenn man die Imame, wie Imam Nawawi, Imam ibn Hajar al-Asqalani und die großen Imame auch von den ersten Jahrhunderten haben immer, wenn sie Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagen, sagen sayyidina. Und warum? Was heißt Sayyid? As-Sayyid kommt von Sada, Yasudu, wa asluha As-Sayyid. As-Sayyid, As-Sayyid, As-Sayyid. Was-Sayyid, jemand, der in einer Umgebung einen Vorsprung hat. Oder er ist ganz besonders ein Führer, ein ehrenvoller Mensch in einer bestimmten Umgebung. Die Leute nehmen ihn als Vorbild oder sie richten sich nach ihm. Das ist As-Sayyid. Ja? Und bei einem Dorf gibt es Sayyidul Qabila, richtig? Der Sayyid von dem Dorf. Das ist der Führer. Bei uns gibt es immer noch Sayyidul Qabila, so Sayyidul Qabila, der Führer von dem Dorf. Und außerdem, As-Sayyid wurde im Koran erwähnt. Und über Propheten. Über Propheten. Warum sollen wir nicht? Weil es gibt manche Leute, sie wollen daran zweifeln und sagen nicht Sayyid und so. Und sie haben bei dieser Sache kein Beweis, kein Argument. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat einen Prophet Sayyid. Wo steht das in Surat Ali Imran? Wo Allah subhanahu wa ta'ala zu Zakaria sagt, وقالت الملائكة يا إنا نبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. Ist Yahya besser als Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa huwa sayyidul anbiya. Er ist der beste von den Propheten. Yahya Johannes, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn im Koran Sayyid. Sayyidan. Wa hasuran wa nabiya. Das heißt, er hat einen Vorsprung vor allen Menschen in seiner Zeit. Er war ein auserwählter Diener. Ein auserwählter Diener. Und von daher, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist Sayyid. Es gibt auch Sayyid im Koran. Wo steht denn das? In Surat Yusuf. وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَذَا الْبَابِ. Als die Frau von dem Minister im Streit mit Josef war. Sie wollte ihn ja verführen. Und dann ist er weggerannt zur Tür. Was hat Allah Ta'ala gesagt? وَأَلْفَ يَا, das heißt لَقِيَا. وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَذَا الْبَابِ. Sie haben ihren Herrn. Oder ihr. Also, der Mann hat die Überhand über die Familie. Das heißt, ihr Mann hat sie gefunden vor der Tür. Und da hat ihr Mann wie genannt? Sayyidaha. Und Sayyid, einer, der Vorsprung hat. Er hat die Entscheidung in dem Haus. Er führt das Haus, so wie der Mann in seinem Haus. Er hat das Führungsrecht in dem Haus. Al-Qawama, Al-Qawama. Und deswegen, As-Sayyid ist auch in der Sunna erwähnt. Sa'd, ein Sahabi, war ein Sayyid von Qabila. Dann hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn als Sayyid, der eure Sayyid ist gekommen. Ja? Und nicht nur Al-Hasan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, guckt mal, das sind alle Argumente, warum wir Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Sayyid nennen. Er sagt, Ibni hadha Sayyidun. Mein Sohn, dieser Hasan, Sayyid, ist ein Sayyid. Verstehst du? Das ist auch ein Beweis. Außerdem, Ana Sayyidu Waladi Adam. Er hat das über sich sogar gesagt, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana Sayyidu Waladi Adam. Ich bin Sayyid von allen Kindern Adams. Das heißt, er hat den Vorsprung vor allen Menschen am Tag der Auferstehung und bei Allah subhanahu wa ta'ala. Er ist an der Spitze. Das ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deswegen sagen wir, das ist Sayyiduna. Er ist Sayyiduna. Aber was Gottesdienst angeht, wenn du beim Gebet bist und du machst At-Tahiyyatu lillah, Zakiyyatu lillah, du kommst auf Allahumma salli ala Muhammad. Hier sagen die Ulama, sagen, besser nicht Sayyidina zu sagen. Warum? Weil Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns sagt, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Betet so, wie ich euch das beigebracht habe. Er hat uns aber beigebracht, dass wir sagen, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Dann machst du das auch so. Aber außerhalb des Gebetes, in Dua oder so, sagst du Sayyidina mit offenem Mund, den die Ulama und die A'imma und die großen Imame, wie Ibn Abdul Barr und wie auch Al-Qayrawani, Imam Nawawi, du siehst in ihren Büchern immer Sayyiduna, Sayyiduna, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er ist unser Sayyid, unser Führer, unser Vorbild, er hat den Vorsprung von dieser Umma, der Auserwählte unter uns. Von daher, diese Sache ist inshallah ta'ala abgehackt, dass man diese Sache sagt. Aber auch es gibt ein paar Ulama, sie sagen, man kann sagen, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad in dem Gebet, obwohl das jetzt eine Meinung nicht von der Mehrheit, aber er sagt ja, das ist, er ist Sayyiduna. Von daher, es ändert ja nichts. Ja, aber trotzdem, was Gebet angeht und Pflichtgebet, lieber nicht, wallahu ta'ala a'la wa a'la. Und dann sagt Allah, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin Nabiyihi wa alihi wa sahbihi. Alihi. Normalerweise alihi, seine Freunde. Es gibt drei Erklärungen. Al-Al, das ist seine Abstammung. Banu Hashim, Banu Abd al-Muttalib. Er hat seinen Stamm. Er heißt Banu Hashim, Banu Abd al-Muttalib. Die werden bis zum Tag der Auferstehung bleiben. Ja? Hier, dieses Gebet gilt für sie, bis zum Tag der Auferstehung. Alle, die in seiner Abstammung sind, die kommen in den Gebeten der Gläubigen auf der ganzen Erde. Deswegen sind sie bi'idhnillah gesegnet, wenn sie Allah ta'ala fürchten. Ja? Wa alihi heißt ahlihi. Yani, das heißt seine Frau, seine Kinder, seine Familie. Das ist auch eine Erklärung. Wa alihi, allgemeines Wort ist alle seine Freunde, welche Sahaba, die ihn gesehen haben und die mit ihm Zeit verbracht haben, die sind aluhu. Wo ist der Beweis vom Koran? Adkhilu ala Fir'aun ashadd al-adab. Bringt Fir'aun und seine Freunde al Fir'aun. Wer kommt mit ihm in die Hölle? Kommen alle möglichen Leute, Minister und alle Soldaten, die mit ihm waren. Waren das seine Familie? Nein, muss nicht sein. Von daher, al ist ein berühmtes Wort. Aber damit der Scheich unterscheidet, weil wenn du sagst, Allahumma salli ala Muhammadin wa alih, das sagen auch die Schiiten, aber mit Absicht. Sie wollen nicht As-Salat ala Sahaba. Sie wollen nicht Sahaba mit einschließen. Und deswegen sagt er, wa alihi, auch wenn ich meine, das sind seine Freunde, aber ich betone das, wa sahbihi. Dann hat er noch dazu, wa sahbihi, und auch seine Gefährte. Das heißt, oh Allah, Allahs Segen und Allahs Friede sei auf Muhammad, Sayyiduna Muhammad, sein Prophet, seine Familie und seine Freunde. Was Salat, sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah. Normalerweise, was heißt Salat? Salat, die wir kennen. Gebet. Aber was heißt sallallahu ala Muhammad? Allah macht Salat auf Muhammad. Wie? As-Salat. in der arabischen Sprache hat drei Bedeutungen. Erstmal die allgemeine Bedeutung, Ad-Du'a. Sallallahu, das heißt, Salla, wie Allahumma salli ala bani fulan. Muhammad sallallahu alaihi sagt, As-Salat, Du'a, das heißt, ich bete für dich. Ana usalli lak. Usalli lak. Ich bete für dich. Das ist beten. As-Salatu min Allahi sana' wa min al-Malaikati istighfar. Die Ulama sagen, As-Salat, wenn es von Allah kommt, dann ist das Lob. Erhöhung der Stufe, deiner Stufe. Das ist Salat von Allah subhanahu wa ta'ala. Von den Engeln ist das Istighfar. Das heißt, sie beten für dich um Vergebung. Ja, und von anderen Menschen, dann beten sie für dich allgemein. Deswegen, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhal ladhina amanu, sallu alayhi wa sallimu taslima. Das sind die drei Arten von Salat. Allah macht Salat auf Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Wie? Er lobt ihn. Er macht seine Stufe immer höher. Und, wal malaika, die Engel, sie machen Salat auf Muhammad. Das heißt, mit Istighfar. Und drittens, ja ayyuhal ladhina amanu, sallu alayhi. Das heißt, oh, die ihr glaubt, dann macht Salat auf ihn, das heißt, betet für ihn. Deswegen, wenn du sagst, Allahumma salli ala Muhammad, da steckt drinnen, oh Allah, gib ihm die beste Stufe, oh Allah, tu, ja, segne ihm, oh Allah, oh Allah. Das wasallama tasliman kathira, und hier ist das Friede, und viel Frieden soll auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guckt mal, inshallah ta'ala, mit nächster Woche werden wir mit Aqida anfangen, den der Sheikh hat direkt mit Sifat angefangen, also die Attributen von Allah subhanahu wa ta'ala. Er sagt, Babu ma tantiqu bihi al-alsinatu wa ta'taqiduhu al-af'idatu min wajibi umuri al-diyanat. Und dann sagt er, al-imanu bil-qalbi wal-nutqu bil-lisani أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء لا يبلغ كنه صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وهو العلي العظيم العالم الخبير القدير السميع البصير und dann sagt er العلي الكبير فوق عرشه استوى فوق عرشه. Diese Sachen, ich werde das nur übersetzen und lassen wir das für nächste Woche. Er sagt Kapitel über die Dinge, die mit den Zungen bezeugt werden und mit den Herzen verinnerlicht werden von den Pflichten dieser Religion. Darüber geht es. Über Dinge, die jeder Muslim, deswegen jetzt, passt auf, jetzt bauen wir unsere Islam. Du fängst an, du musst diese Dinge lernen. Dinge, die du verinnerlichen musst mit deinem Herz und die du bezeugen musst mit deiner Zunge und die von den Pflichten dieser Religion. Und dann sagt er, davon gehört oder dazu gehört Al-Imanu bil-Qalb, die Verinnerlichung des Glaubens im Herzen. Im Herzen. Wal-Nutqu bil-Lisan, und das Bezeugen mit der Zunge. Was? Worüber? Was verinnerlichst du? Und was bezeugst du? Anna Allaha ilahun wahid. Dass Allah ein einzigen Angebetener, ein einziger Gott. La ilaha ghayruh. Es gibt kein Gott, den man anbetet, außer ihn. La shabiha lahu. Es gibt keiner, der ihm ähnelt. Wala nazira lahu. Und keiner, der ihm gleich ist. Wala walada lahu. Und er hat keinen Sohn oder kein Kind. Wala walida lahu. Er hat kein Vater oder Erzeuger. Wala sahibata lahu. Er hat keine Ehefrau oder Gefährtin. Wala sharika lahu. Er hat keinen Teilhaber. Leise li awwaliyatihi ibtida. Sein Anfang hat keinen Anfang. Das darüber werden wir auch. Sein Anfang hat keinen Anfang. Und sein Ende hat kein Ende. La yablughukunha sifati al-wasifun. Diejenigen, die ihn beschreiben, können nie die Tatsache seiner Eigenschaften genau beschreiben. Du kannst so viel beschreiben von seinen Beschreibungen, die er sich beschrieben hat, aber du kommst nicht auf die Tatsache, al-Haqiqa. Deswegen lassen wir die Tatsache bei Allah subhanahu wa ta'ala. Wir nehmen die Informationen. Er ist zum Beispiel barmherzig, er ist zornig. Wir nehmen Informationen, aber die Tatsache von seinen Attributen kennt keiner. وَلَا يُحِيطُ بِأَمْرِهِ الْمُتَفَكِّرُونَ. Das heißt, keiner umfasst seine, oder keiner von den Nachdenkenden umfasst das Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala. Dann sagt er, die Nachdenkenden, sie nehmen Nutzen durch seine Beweise, die er zeigt. Aber sie denken nicht nach seinem Wesen nach. Das werden wir auch erklären. Sie denken nicht nach seinem Wesen nach. Sie denken nur nach seinen Beweisen nach, aber nicht nach seinem Wesen. Und dann sagen sie, وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءٍ. Und keiner umfasst das Wissen. Ein Wissen, ohne nur was Allah ihm dann gegeben hat. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Dann geht es hier über den Stuhl. Sein Stuhl umfasst die Himmel und die Erde. وَلَا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا. Das heißt, Schutz von dem Himmel und von der Erde macht ihn nicht müde. Und dann, وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Er ist der Erhabene, der Allgewaltige und paar Namen. Und dann sagt er, وَأَنَّهُ فَوْقَ عَرْشِهِ الْمَجِيدِ بِذَاتِهِ. Und er ist über seinem Thron mit seinem Wesen und er ist überall mit seinem Wissen. Wir werden inshallah ta'ala bis zu diesem Punkt ab nächste Woche machen. Das heißt, wir werden Aqidat Ahlus Sunnah wal Jama'a, Aqida nach Salaf Salih, nach unseren Vorfahren, wie sie diese Aqida verinnerlicht haben. Und dann werden wir natürlich auch Gegenbeweise von denjenigen, die hier zweifelhaften Sachen uns reinbringen. Ja, über seine Eigenschaften und seine Attributen, inshallah ta'ala. Und inshallah bereitet euch inshallah vor, nächste Woche, bi'innillah, setzen wir unseren Unterricht fort. Jazakumullahu khayran, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, wa sallillahumma wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.